Jesaja 35, die Verse 1 bis 10. Freuen werden sich Wüste und trockenes Land. Die Steppe frohlockt, sie blüht wie eine Krokuswiese auf. Sie wird in voller Blüte stehen und voll Freude jubeln. Herrlich wie der Libanon wird sie dann sein, prächtig wie der Karmel und die Ebene Scharon. Und die Herrlichkeit Jahwes wird sie sehen, die Pracht und Hoheit von unserem Gott. Mach die erschlafften Hände stark und die weichen Knie fest. Ruf den verzagten Herzen zu. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Dann lässt er Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. In der Wüste brechen Quellen auf, in der Steppe fließen Bäche. Der Glutsand wird zu einem Teich, das dürre Land sprudelt Wasser hervor. Da, wo jetzt Schakale hausen, ist dann ein Platz für Schilf und Rohr. Eine Straße wird es dort geben, man nennt sie den Heiligen Weg. Kein unreiner Mensch darf auf ihm gehen. Er ist nur für Gottes Volk. Selbst Unkundige finden den Weg und werden nicht in die Irre geführt. Es wird kein Löwe dort geben, kein Raubtier lauert auf, nur die Erlösten wandern darauf. Die von Jahwe Befreiten kehren heim, mit Jubel kommen sie nach Zion zurück. Aus ihren Augen strahlt unendliches Glück. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzend sind für immer vorbei. Worte des lebendigen Gottes.
In praktisch keinem Buch des Alten Testamentes wird die Tür von Gott so weit aufgemacht und lässt uns blicken auf das Kommen des Messias, auf das erste Kommen des Messias, auf das Wirken des Messias und das zweite Kommen des Messias und sein ewiges Friedensreich. Und wir Christen, wir bezeugen, dass Jesus Christus dieser Messias ist. Und deswegen heißt unsere Predigtreihe im Advent, Jesus unsere Hoffnung. Und an den zurückliegenden Sonntagen, da haben wir uns damit beschäftigt, dass Jesus der ist, der das Licht in das Land des Todesschattens bringt. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, um unser Dunkel zu vertreiben. Und letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass Jesus der König des Friedens ist, der Gerechtigkeit aufrichten wird. In ihm wohnt die Fülle Gottes, Weisheit und Kraft. Jesus ist der Gott-Mensch, der verheißene Erlöser ist Jahwe selbst. Und heute wollen wir uns im letzten Teil dieser Reihe mal mit dem Thema endlich zu Hause beschäftigen. Jesus, unsere Hoffnung, endlich zu Hause. Und ich würde diesen Text, den Lukas uns vorgelesen hat, mit euch vielleicht in drei Punkten betrachten wollen und habe das so gegliedert. Einmal die verlorene Heimat, der Weg zurück und am Schluss endlich zu Hause. Dieser Text aus Jesaja ist ein prophetischer Text und diese hier, aber die Gott Jesaja damals gegeben hat, die sind bereits eingetroffen, diese hier aber noch nicht. Sie berichtet uns, wie es einmal sein wird an dem Tag, an dem der Herr wiederkommt. Und die so für uns vertrauten Ordnungen dieser Erde werden real verändert, real erneuert. Der Text erzählt uns von Wüsten, die in fruchtbare, wunderschöne Landschaften verändert werden. Und Jesaja benutzt hier reale, den Menschen damals vor Augen stehende Landschaften, die sie kannten, den Libanon, die Scharon-Ebene und das Karmelgebirge als Inbegriff von Fruchtbarkeit und Schönheit der Landschaft. Und wir hatten letzten Sonntag schon gehört, dass bis hinein in das Verhalten der Tiere die Schöpfung erneuert wird, dass Raubtiere friedlich sein werden. Und wie und wodurch wird das passieren? Wenn wir in Vers 3 und 4 gucken, steht das da, wird euch befreien. Mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Gott selbst wird also auf die Erde kommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann denn das sein? Gott ist doch schon hier, Gott ist doch überall gegenwärtig. So sagen wir, so glauben wir, so erleben wir Gott. Und das stimmt. Er ist unsichtbar präsent, aber noch ist es möglich, ihm zu widerstehen. Du musst Gott nicht gehorchen. Du kannst Gottes Willen komplett ignorieren. Du kannst böse sein. Viele Leute sind böse. Die ganze Welt ist voll von Bosheit. Dazu brauchst du nur in die Nachrichten schauen. Aber hier in diesem Text, da geht es um einen Tag, der kommen wird, an dem Gott sichtbar und unwiderstehbar gegenwärtig ist. Alles Böse, alles Falsche, alle Verderbtheit, alles Schlechte, ja, alle Krankheit wird beendet, wird niedergeschlagen und es wird keinen Widerstand gegen Gott mehr geben. An diesem Tag, sagt der Text, heißt es, werden die Augen der Blinden geöffnet, die Ohren der Tauben aufgetan. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Stumme, es wird keine Lähmung, jubeln vor Freude. Es wird also eine Zeit sein, in der es keine Blindheit mehr gibt, es wird keine Lähmungen mehr geben, keine Taubheit. Es wird kein Altern mehr geben, keine Krankheit und auch keinen Tod. Und am Ende dieses wunderschönen Textes heißt es schließlich, die von Jahwe Befreiten kehren heim. Mit Jubel kommen sie nach Zion zurück. Und dieses Wort, was hier für Heimkehr steht, oder was hier mit Heimkehr übersetzt ist, bedeutet so viel wie aus der Verbannung nach Hause zurückkehren, aus dem Exil in das wahre Zuhause zurückkehren. Und dieses Nachhausekommen, das ist aus meiner Sicht so das Kernthema dieses Textes. Und es ist überhaupt eins der großen Themen in der Bibel. Wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israels anschauen, dann werden wir ständig konfrontiert mit Vertriebensein, mit Exil, mit Verbannung, mit Verlust der Heimat und nach Hause zurückkehren und gerettet werden. Israel wird aus der Gefangenschaft im fremden Ägypten befreit und in sein Heimatland gebracht. Israel wird nach Babylon entführt, in ihrer geografischen Heimatland zurückgebracht. Und selbst zu Jesu Zeiten, als die Juden in ihrer geografischen Heimat lebten, zurückgekehrt waren, aber unter dieser schlimmen römischen Zwangsherrschaft leben mussten, waren sie Sklaven im eigenen Land und lebten quasi immer noch im Exil und sehnten sich nach einer wahrhaftigen, vollkommenen Heimkehr. Aber selbst wenn wir einmal einen Schritt zurücktreten von Israel und die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende anschauen, dann verstehen wir, dass die Geschichte Israels eigentlich so ein Mikrokosmos für die ganze Menschheit ist. Am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, da sehen wir, wie Adam und Eva stellvertretend für die ganze Menschheit ihre Heimat verlieren, diesen wunderbaren Garten, dieses Paradies. Sie wurden für diesen Garten Eden geschaffen und die Welt war das Paradies. Aber weil wir uns von Gott abgewandt haben, haben wir es verloren. Und am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, da sehen wir, wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und da werden dann wieder diese ursprünglich heilen, gottgewollten Verhältnisse herrschen. Und deswegen ist Exil lebt, dass jeder Mensch tatsächlich im Exil lebt. Wir sind sozusagen sein. Wenn wir das verstehen wollen, geistlich heimatlos oder geistlich im Exil zu sein, wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was eigentlich für jeden von uns Heimat und Zuhause bedeutet. Und da möchte ich jetzt mal den Lukas bitten, das haben wir vorher abgesprochen. Der schaut sich jetzt gleich mal um und ich frage euch, wir wollen ein bisschen interaktiv sein, soll ja nicht hier so nur von vorne sein. Was bedeutet für dich persönlich Heimat und Zuhause? Was verbindest du damit? Vielleicht sagt er einfach mal ein paar Impulse. 3, 4, 5 Leute dürfen mal was sagen. Macht euch mal Gedanken. Was bedeutet für euch Heimat?
Familie.
Frauen gar kein Mikro. Ihr seid so gut.
Menschen, die mich einfach lieben und annehmen. Aha.
Okay, ja.
Ein Platz, wo ich willkommen bin.
Ja.
Wo ich mich auskenne.
Ja, absolut. Ja. bin. Okay. Verstellen muss. Okay, super. Ja, klasse, genau diese Sachen. Ne? Ihr kennt diesen Satz, ein Haus macht noch kein Heim. Und da steckt alles das drin. Ne? Was ist damit gemeint? Ich sage euch ein aktuelles Beispiel. Meine Mutter, die Christel, die war im Krankenhaus, ein paar Mal jetzt. Und am Schluss hat sie einfach gesagt, ich will jetzt wieder nach Hause. Und als sie dann zu Hause war, sagte sie, ach, daheim ist daheim. Als sie aus Oberbayern kommt, sagt, daheim ist daheim. Also, warum? Sie hat doch im Krankenhaus was zu essen bekommen. Hey, die haben sogar die Heizung aufgedreht für sie. Und sie hat ein Dach über dem Kopf. Ist doch alles cool. Aber genau das, was ihr hier zusammengefasst habt, trifft eben zu. Zu Hause ist ein Ort, an dem man die Dinge so arrangiert hat, wie es einem gut tut. Zu Hause ist der Ort, dein Zuhause ist der Ort, wo du auftankst. Es ist nicht ein Ort, der dich erschöpft. Dein Zuhause, das stärkt dich. Da ist alles so, wie es passt. Die Heimat, das ist für uns auch der Ort, wo wir uns nicht abmühen müssen, eine fremde Sprache zu verstehen, wo wir uns auskennen in der Landschaft, wo das Essen uns schmeckt und die Bräuche für uns sinnvoll sind. Und die Heimat ist auf jeden Fall, wie ihr gesagt habt, auch der Ort, wo die Menschen leben, die wir lieben, mit denen wir Beziehung pflegen. Aber man muss nicht im Krankenhaus sein, um so Heimatlosigkeitsgefühle da zu bekommen. Es könnte auch was ganz Positives sein, ein super schöner Urlaub. Ne? Am Anfang ist alles toll, aber irgendwann in der Zeit kommst du dann auf die Idee, naja, zu Hause, ich weiß auch, was ich an zu Hause habe und ich kehre auch wieder gerne zurück. Und du hast ein tolles Bett in deinem Airbnb gehabt, aber es ist nicht dein Bett gewesen und es passt nicht zu dir. Mimi und Chauni, die wir vor ein paar Monaten verabschiedet haben hier in ihren Van, in ihren VW-Bus, die haben bestimmt viel Zeit reingesteckt, diesen Bus irgendwie in so ein Heim auf Zeit umzuwandeln, damit dieser Effekt der Heimatlosigkeit nicht zu schnell eintritt. Aber irgendwann ist es auch so. Das ist so. Aber Krankenhaus ist eine Zeit und Urlaub ist eine Zeit. So echte Obdachlosigkeit oder Heimatlosigkeit ist echt brutal. Also so im wahrsten Sinne des Wortes obdachlos zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße zu pennen oder auf einer Parkbank zu liegen und alles, was du dir damit zusammen vorstellen kannst, das ist echt körperlich zerstörend und es macht einen emotional fertig. Und viele unserer Freunde, die aus fernen Ländern hierher geflüchtet sind, die haben das an ihrem eigenen Leib erlebt. Und die erleben es oft selbst hier noch, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben, weil es nur ein physisches Dach ist und kein Zuhause. Aber ich behaupte, dass wir alle, auch wenn du hier eine ganz feste Heimatadresse hast und du weißt, wo du wohnst, auf eine bestimmte Weise heimatlos sind. Martin Heidegger, ein bekannter Philosoph aus dem 20. Jahrhundert hier in Deutschland, der hat einmal gesagt, dass gerade wir modernen Menschen dadurch gekennzeichnet sind, was er Unheimlichkeit nannte. Und das hat für ihn so viel bedeutet, dass wir in einer Welt leben, die nicht unseren tiefsten Wünschen und Sehnsüchten entspricht. Wir alle fühlen uns irgendwie auf einer unterbewussten Ebene in der Fremde. Es ist quasi wie das Gefühl, wenn du im Wald draußen bist, in der Nacht am besten, und du bist nicht sicher, ob da nicht jemand anders noch da ist. Aber du meinst, du spürst, da ist jemand. Du hörst nichts, aber du fühlst es so. Und diesen Eindruck, dieses Gefühl, das nutzte auch der irische Schriftsteller und Oxford-Dozent C.S. Lewis in seiner Argumentation, warum Gott und seine neue Welt existieren müssen. Dass es mehr gibt, als unsere Sinne wahrnehmen können. Er hat einfach so argumentiert. Er hat gesagt, kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine entsprechende Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger, also bekommt er sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen, also gibt es Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen, also gibt es so etwas wie Sex. Wenn wir nun in uns, schreibt C.S. Lewis, wenn wir nun in uns eine Sehnsucht vorfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir doch daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Und das ist dieses Gefühl, dass uns diese Welt nicht passt, wie ein schlecht sitzendes Kleidungsstück. Im Grunde sind wir fehl am Platz, wir sind entfremdet. Warum? Die Antwort gibt uns tatsächlich die Bibel. Und wir finden sie im Psalm 90, wo es heißt, dass Gott zu Hause steht da. Psalm 90, Vers 1. Herr, in jeder Generation warst du und bist du unsere Wohnung, Zuflucht, Heimat, Schutzort. Ist das nicht irgendwie spannend? Die Bibel nennt Gott unsere Wohnung. Gott ist dein eigentliches Zuhause. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass wir ursprünglich dazu bestimmt waren, und davon erzählt uns ja die Bibel am Anfang auch, Gott zu dienen, Gott zu lieben, uns an seiner Schönheit zu erfreuen, bei ihm zu sein. Dafür sind wir geschaffen. Und wenn wir etwas anderes tun und leben, dann passt es nicht wirklich. Vielleicht glauben wir an Gott, aber das, was wir tun, unser Beruf, unsere Familie, unsere Anliegen, unsere Hobbys, irgendetwas anderes ist wichtiger als Gott, dann erklären wir etwas anderes, das gar kein richtiges Zuhause ist, zu unserem Zuhause. Und über kurz oder lang machen wir die Erfahrung, dass es uns auslaugt. Es ist dann fast so, als würden wir unser ganzes Leben im Krankenhaus verbringen, statt in unserem Zuhause. Oder auf der Parkbank, statt in unserem Zuhause. Versteht ihr? Und da geht es nicht nur um dieses innere seelische Wohlbefinden. Die ganze Welt, sagt die Bibel, ist nicht mehr unser Zuhause. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass wir ursprünglich für dieses Paradies, diese Gemeinschaft für Gott geschaffen wurden, dann lesen wir auch, dass wir uns entschieden haben, unsere eigenen Herren zu sein. Dass wir selbst das Sagen haben wollen. Und so haben wir dieses Zuhause verloren. Das ist ja auch nicht so überraschend, ne? Also geht mal in euer Leben. Wenn ihr eine Beziehung verletzt, dann kann es sein, dass ihr aus dieser Beziehung rausfliegt. Du verrätst jemanden, du wendest dich gegen jemanden, du nutzt jemanden aus. Was passiert? Du wirst rausgeschmissen. Du verlierst diese Beziehung. Du verlierst diesen Ort. Die Bibel sagt uns, dass wir unser Zuhause verloren haben und dass diese Welt nicht mehr der Ort ist, den Gott geschaffen hat. Und schauen wir uns nur um, was ist aus der Welt geworden, weil wir uns von Gott abgewandt haben. Aber die Bibel sagt auch, Gott ist unser Zuhause. Wir sind nicht für eine Welt geschaffen, in der es Tod gibt. Das ahnen wir. Wir sind nicht für eine Welt geschaffen, in der es Sterben, Krankheit, Blindheit, Lahmheit und Taubheit und was wir vorhin alles gelesen haben, gibt. Das ist nicht Gottes Plan. Ich denke, es gibt immer wieder Ideen von Menschen, wie man so aus dieser gefühlten Heimatlosigkeit rauskommen kann. Und ich möchte drei kurz vorstellen. Das eine Modell wäre, lebe von dem, was andere Menschen dir geben. Das ist so das Mantra, habe Erfolg, tue etwas, damit andere dich anerkennen, vielleicht sogar bewundern. Und ganz viele Menschen ziehen ihre ganze Lebenskraft aus der Anerkennung durch andere, dass andere zu ihnen sagen, hey, was du machst, finde ich richtig gut, du bist gut. Und natürlich brauchen wir Anerkennung. Aber irgendwann sagen wir sind angewiesen, wir kommen gar nicht mehr ohne diese Anerkennung aus. Wir brauchen das. Und wie sieht es dann aus, wenn du die Anerkennung nicht bekommst? Ist es dann vorbei mit aller Kraft in deinem Leben? Andere setzen darauf, dass sie Zuwendung und Liebe bekommen, wenn sie besonders nett sind oder Mitleid erregen. Aber was ist, wenn du dann mal einen Fehler machst und die Zuwendung aus? Sitzen wir einer schrecklichen Falle, denn dann bestimmen letztendlich andere Menschen über uns. Ein anderer Gedanke wäre auch, lebe von dem, was du in dir hast, dein ganzes Potenzial. Glaub doch mal an dich, denk doch mal positiv, entdecke deine innere Mitte, dann breitet sich der Frieden da so von innen irgendwie nach außen aus. Und das ist attraktiv und in unserer Zeit gibt es ganz viele Bücher, Seminare, Kurse dazu, wie du Kräfte, die du in dir hast, vielleicht aktivieren kannst. Und manche dieser Wege helfen eine Zeit lang tatsächlich. Aber es täuscht uns Menschen vor, dass wir aus eigener Kraft diesem Garten Eden, diesem Paradies näher kommen könnten und unsere Sehnsucht stillen. Doch am Ende bleibst du abhängig von dem, was du selbst kannst mit deiner Kraft. Und wie weit wird die wohl reichen? Und eine dritte Möglichkeit ist der Schulterschluss. Ne? Natürlich, du und ich, wir sind alles kleine Leute, wir können alleine nichts machen. Aber wenn wir alle zusammenhelfen, dann kann es vielleicht klappen. Und ich finde das so frustrierend, wenn ich immer diese ehrlich gemeinten globalen Konferenzen sehe, egal zu Klima, zu Frieden oder bei Finanzkrisen. Und am Ende keine Gerechtigkeit, kein Friede, keine Besserung in Sicht. Also ich bin ja sonst ein Optimist. Meine Frau sagt immer, ich bin voll der Optimist. Gell? Aber an der Stelle nicht so sehr. Wie ist nun der wahre Weg zurück? Im Alten Testament lesen wir so oft von der Verheißung, dass der Messias kommen und uns nach Hause bringen wird. Und das Neue Testament sagt, dass Jesus Christus dieser Messias ist. Als er das erste Mal kam, an Weihnachten, da begann er, unsere Heimatlosigkeit zu heilen. Aber wenn er am Ende zurückkommt, und davon spricht dieser Text hier, wird er diese Welt wieder zu unserer Heimat machen. Du fragst, wie wird er das machen? Und die Antwort liegt auch in Weihnachten. Lukas, du hast ja vorhin schon erzählt von den Hirten, dass das vielleicht ganz profan, also dass das ganz, nicht vielleicht, das war ganz profan. Und es muss uns eigentlich klar sein, wie sehr eins dieser Themen an Weihnachten Heimatlosigkeit und Ablehnung und Brutalität ist. Wir haben ja Weihnachten hoffnungslos verkitscht und romantisiert. Ne? Ich zitiere mal aus einem uns allbekannten, gern gesungenen Weihnachtslied. In reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner und holder als Englein es sind. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Und so weiter. Wir ahnen ja, dieses Heu riecht sehr süß und ist weich. Um Jesus herum sind überall liebevolle, kuschelige Tiere. Es ist irgendwie nett, friedlich, sauber, dezent, gedimmt, beleuchtet. Draußen liegt am besten Schnee und drinnen ist es natürlich gemütlich warm. Aber das ist ja nicht die wahre Geschichte. Wie ist denn die wahre Geschichte? Die wahre Geschichte ist knallhart. Jesus wurde unterwegs geboren. Die Josefs waren nicht zu Hause. Sie waren nicht in Nazareth, sie waren unterwegs. Sie mussten zu dieser Volkszählung da nach Bethlehem. Und Jesus wurde nicht mal in einem Haus geboren, weil es keinen Ort gab, der ihnen offen stand. Die Realität war ja, dass ihnen die Tür zugeschlagen wurde. Und dann war das ja nicht so, dass sie dann ganz gepflegt mal nach Unterkunftsalternativen gesucht haben, sondern dann war das vermutlich so, dass Maria sagte, Josef, ich glaube, es kommt jetzt das Kind. Das war die Realität. Und Josef sagt, ah, was jetzt? Da, lass uns da in diesen Stall gehen. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist schrecklich und Maria war vielleicht 14 oder 15 Jahre alt und bringt zwischen Gülle und Mist ihr Kind zur Welt. Es wird in einen Futtertrog gelegt. Wir haben Weihnachten ja gedanklich desinfiziert, aber es ist hochgradig unhygienisch geblieben. Wir denken nur, dass es der kleine Herr Jesus ist, der friedlich im Heu schläft. Aber bitte vergesst nicht, davor das Blut, die schreiende Mutter, die Wehen, der Stress, der Schweiß, keine Periduralanästhesie, Dreck im Stall und keine Gummihandschuhe. Und das war nur die Geburt. Vergesst nicht vorher und nachher die ganze Geschichte einer jungen, unverheirateten Mutter im Teenie-Alter, die dann abgelehnt wird, weil sie dieses Kind bekommt und das ganze Dorf weiß, dass sie schwanger war, bevor sie heiratete. Ihr ganzes Leben lang wird man da so hinter ihrem Rücken was erzählen. Und sie kommt hierher und muss dort draußen im Dreck gebären. Und es sollte uns eigentlich tief berühren, Weihnachten. Es sollte uns eigentlich im Herzen wehtun, was da passiert ist. Es ist nicht süß, es ist nicht romantisch. Es ist eigentlich ein Symbol für die erbarmungslose Härte dieser Welt. Und der Grund, warum Weihnachten so brutal und voller Ablehnung ist, liegt daran, dass Jesus genau deshalb gekommen ist. Genau auf diese Weise bringt uns der Messias die Erlösung. Denn Weihnachten ist ja nur der Anfang. Weihnachten ist nur ein Vorgeschmack auf den Rest seines Lebens. Wie sieht der Rest seines Lebens aus? Er wird nicht nur fern von zu Hause und ohne Haus geboren. Bald darauf ist er selbst Flüchtling. In Matthäus 8, Vers 20 und Lukas 9, Vers 58 sagt Jesus Folgendes, und das ist das Programm für sein Leben auf dieser Erde. Füchse haben Höhlen, die Vögel ein Haupt hinlegen kann. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus wurde obdachlos geboren, er lebte heimatlos und am Ende seines Lebens hing er am Kreuz. Und was ist da am Kreuz passiert? Im Alten Testament wird uns erzählt, dass jedes Jahr die Israeliten an einem Tag, Yom Kippur, am Versöhnungstag, Folgendes taten. Sie bekannten ihre Sünde und baten Gott um Vergebung ihrer Sünden und legten symbolisch die Hände auf einen Ziegenbock. Und da übertrugen sie quasi ihre Schuld symbolisch auf dieses Tier. Und was ist dann mit diesem Bock passiert? Den haben die aus der Gemeinschaft des Volkes rausgetrieben. Erst aus dem Zeltlager, dann aus der Stadt in die Wüste. Er wurde aus der Gemeinschaft vertrieben. Warum? Weil die Strafe für Sünde immer die Vertreibung ist, die Verbannung ist. So wie bei Adam und Eva gleich am Anfang. Die Trennung von Gott. Die Strafe dafür, dass man Menschen Unrecht tut, dass man Menschen Schaden zufügt, dass man sich selbst an die erste Stelle setzt, dass man Gott ignoriert. Was passiert? Wir sind draußen aus der Gemeinschaft. Wir sind aus der Beziehung raus. Es ist absolut die normale, natürliche Folge. Und so sind wir heimatlos. Doch Jesus kam auf diese Erde, er lebte diese Heimatlosigkeit und ging am Ende seines Lebens ans Kreuz. Und dort am Kreuz war er von Gott getrennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?", schreit Jesus verzweifelt. Er wurde vor der Tür geboren und jetzt wird er außerhalb der Stadt, außerhalb der Gemeinschaft der Menschen und außerhalb der Gemeinschaft mit Gott gekreuzigt. Er ist dieser Sündenbock. Er wird verstoßen. Er erlebt und lebt diese kosmische Heimatlosigkeit, die wir eigentlich verdienen, damit wir wieder aufgenommen werden können. Er hat das ultimative Zuhause. Alles, was ihr vorhin gesagt habt, trifft ja auch auf Jesus zu, sein Zuhause im Himmel zurückgelassen. Er kam in die Dunkelheit und die Kälte, damit wir ins Licht gebracht werden können. Und er erlebte absolutes und völliges Alleinsein, damit uns die Liebe Gottes geschenkt werden konnte, die wir niemals verlieren werden. Warum? Weil in Jesus Gott selbst auf die Erde kam, um seiner eigenen Gerechtigkeit Genüge zu tun und die Strafe zu tragen, die wir verdienen, die hat er auf sich genommen. Und wie glaubt ihr, dass er jetzt am letzten Tag zurückkommen wird? Schauen wir nochmal in diesen Vers 4 hinein. Er wird mit Rache kommen, mit göttlicher Vergeltung wird er kommen, um dich zu retten. Die Bibel bezeugt, dass alle die, die an Jesus glauben und dieses Opfer am Kreuz für sich persönlich annehmen, dass sie in ihm den einzigen Weg zur Vergebung haben, dass sie vor seinem Gericht gerettet sind, und dass sie in ihm die Wiederherstellung der Heimat haben. Und das bedeutet, dass Gott am Ende aller Zeiten alles Böse abtun und beenden kann, ohne dich und mich, wenn du bei Jesus bist, mit zu vernichten. Die Versöhnung, den Jesus geschaffen hat, in unserem Text wird dieser Weg der Versöhnung, den Jesus geschaffen hat, mit diesem wunderbaren Bild einer heiligen Straße beschrieben. Dort heißt es, eine Straße wird es dort geben, man nennt sie den Heiligen Weg. Kein unreiner Mensch darf auf ihm gehen. Er ist nur für Gottes Volk. Selbst Unkundige finden den Weg und werden nicht in die Irre geführt. Es wird keinen Löwen dort geben, kein Raubtier lauert auf ihr. Nur die Erlösten wandern darauf. Was gibt mir und dir das Recht, auf dieser Straße zu laufen? Was könntest du jemals tun, um das Recht zu erwerben, auf dieser Straße zu laufen? Nichts. Kein unreiner Mensch darf auf ihn gehen. Und trotzdem lädt dich Jesus Christus ein, einmal auf dieser Straße zu gehen. Denn er selbst hat deine und meine Unreinheit weggetan durch sein Opfer am Kreuz. Und deswegen dürfen wir das in Anspruch nehmen. Denn Jesus hat in Johannes 14, Vers 6 ja selbst gesagt, ich bin der Weg. Jesus hat diese Straße durch sein Opfer geschaffen und gleichzeitig ist er diese Straße. Und er ist gleichzeitig auch der, der uns dort leitet. Deswegen können wir auch nicht in die Irre gehen. Und das führt uns zum letzten Punkt. Wann sind wir endlich zu Hause? Wann sind wir endlich zu Hause? Wir haben gesagt, wer Jesus vertraut und sein Opfer annimmt und ihm nachfolgt, der ist quasi schon unterwegs auf dieser Straße. Noch sind wir nicht in diesem Friedensreich angekommen, wo Lamm und Löwe sich nichts tun. Doch schon jetzt nimmt dich Gott in seine Familie auf. Als seine Kinder sind wir geistlich schon wieder bei ihm zu Hause. Die Beziehung ist wieder geheilt. Jesus spricht einmal davon, dass er schon vorausgegangen ist, um für uns Wohnungen vorzubereiten. Das ist ein super schönes Bild für Heimat und Ankommen. Und wir sitzen quasi im Bild gesprochen jetzt schon im Umzugswagen und sind schon unterwegs in Richtung dieser neuen Heimat. Und wenn es an Weihnachten um nach Hause kommen zu Gott geht, was macht das dann jetzt für uns in dieser Zeit für einen Unterschied? Und ich möchte ganz zum Schluss noch drei praktische Dinge nennen, die wir beachten sollen. Erstens, Jesus kam auf die Erde und wurde schwach. Er hat auf seine ganzen Rechte verzichtet. In Philipper 2, das ist ein sehr schöner Weihnachtstext eigentlich, heißt es, obwohl er Gott gleich war, hielt er nicht daran fest, sondern er kam auf die Erde und erniedrigte sich und nahm menschliche Gestalt an und wurde ein Diener. Er wurde ein Diener. Er verzichtete auf seine Rechte. Wir hätten niemals aus eigener Kraft aufstehen können, um zu Gott zu kommen. Gott musste herabsteigen. Er musste herunterkommen und tun, was wir nicht tun können. Er kommt herunter, wird schwach und rettet uns dadurch, dass er selbst Armut, Ablehnung, Brutalität und den Tod in Kauf nimmt. Und die Antwort darauf, die du geben kannst, die Antwort darauf heißt Umkehr. Die Bibel nennt es Buße. Einsicht in deine Situation und Umkehr zu Gott. Achtung, Glaube und Buße bedeuten nicht, dass du dich jetzt zusammenreißen sollst und ein besseres Leben führen solltest. Und dann klappt das schon mit Gott, er wird dich segnen. Das ist nicht biblisch. Biblisch heißt es, dass ich zugebe, wie schwach ich bin. Es bedeutet zuzugeben, dass ich geistlich heimatlos und bankrott bin. Ich bin ein Sünder und ich habe keine Hoffnung, es sei denn, du gibst mir deine Barmherzigkeit. Ich habe keine Option mehr. Ich verzichte auf meine Rechte und ich verlasse mich ganz auf dich, Jesus. Das ist nicht einfach. In der Welt, in der wir leben, da dreht sich ja alles um Eigenwerbung und Selbstwertgefühl. Und deswegen wirkt es auch ziemlich brutal und unattraktiv, wenn wir predigen, dass das der Weg ist, um die Erlösung Jesu anzunehmen, umzukehren, Buße zu tun, zuzugeben, dass man das braucht, dass wir keinen anderen Weg haben. Aber das ist es. Umkehr. Die zweite praktische Anwendung besteht darin, bereit zu sein, Menschen um uns herum zu erleben, die uns ablehnen, weil wir uns mit Jesus identifizieren. Sei als Christ gewinnend, sei respektvoll, sei gnädig, demütig, aber sei bereit, den Menschen zu sagen, dass du ein Christ bist. Wisst ihr, warum Jesus Christus abgelehnt wurde? Weil er sich mit dir und mit mir identifiziert hat. Deswegen wurde er abgelehnt. Der Hebräerbrief formuliert es so, Kapitel 13, Vers 12 und 13. Deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Lasst uns also zu ihm hinausgehen, vor das Lager und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Also, lasst uns öffentlich zu Jesus Christus bekennen. Das ist das Mindeste, dass wir bereit sind, auch mal von jemandem abgelehnt zu werden, weil wir zu Jesus gehören. Und das Letzte fällt mir noch auf, wenn Jesus Christus so sehr um dich und mich als geistlich heimatlose Menschen, und das sind wir ja, besorgt war, dass er bereit war, hier auf diese Erde zu kommen, unter uns zu leben und das zu durchleben, was wir durchmachen. Und wenn Jesus Christus in Armut und Niedrigkeit in diesem dreckigen Stall geboren wurde, dann ist es auch für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns gerade besonders um Arme und Ausgegrenzte bemühen. Und da denke ich jetzt nicht nur an vielleicht finanziell arme Menschen, aber auch an die. Wir sollten uns möglichst weit auch mit ihnen identifizieren. Denn Jesus sagt auch mal, was du ihnen Gutes tust, das tust du mir. Du kannst dir damit bei Gott nichts kaufen, aber es ist ein ganz typischer Charakterzug von Jesus, dass er sich um Arme und Menschen, die am Rand stehen, besonders kümmert und gekümmert hat. Und das steht auch uns sehr, sehr gut. Am Ende heißt es im Jesaja-Text, wird Jesus wiederkommen, damit er diese Welt zu einem Zuhause macht, in der Löwe und Lamm friedlich beieinander liegen und es keinen Tod mehr gibt. Und ich lade euch jetzt einfach mal ein, die Augen zuzumachen, und ich lese diesen letzten Vers nochmal vor und stellt euch einfach die Situation vor auf dieser Straße. Die von Jahwe Befreiten kehren heim. Mit Jubel kommen sie nach Zion zurück. Aus ihren Augen strahlt unendliches Glück. Wonne und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Alles Leid wird für immer fliehen, so wie die Dunkelheit im Licht der aufgehenden Sonne an einem neuen Morgen. Wenn ihr das kennt und so erlebt, so wird es sein. Und wir laden dich ein im Namen von Jesus Christus und fragen dich, gehörst du schon zu den Befreiten? Gehörst du zu denen, die sagen können, ich bin erlöst? Weil erst dann wird Weihnachten real für dich. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir die Gedanken, die uns beschäftigen, vor Gott bringen. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben, und das, was uns beschäftigt, dürfen wir dem Herrn sagen. Deine Nöte, deine Sorgen, dein Lob. Und dafür haben wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft.